wieder nochmals bei diesem herausragenden Mann Gottes, bei der Lebensgeschichte Elisas. Für die, die nachgekommen sind, ganz kurz eine Einführung in diese Thematik, biblisches Prophetentum, unter den Gesichtspunkten erstens die Person des Propheten, zweitens die Art und Weise prophetischer Wahrnehmung, drittens die Inhalte prophetischen Redens. Wir sind immer noch bei dem Bereich der Person des Prophetentums und gehen mal die biblischen Gestalten durch, die als Männer Gottes bezeichnet sind, weil der Mann Gottes und der Prophet in mancher Hinsicht Synonyme sind. Nicht zwingend ist jeder Prophet ein Mann Gottes, aber jeder Mann Gottes ist zwingend ein Prophet. So lässt sich das aus dem biblischen Befund ableiten. Und deshalb, wenn wir uns mit den Männern Gottes beschäftigen, also mit denen, die Mann Gottes benannt werden, begegnen wir dem Personenkreis, die mit der Gabe oder dem Amt des Propheten betraut waren. Und bündel lässt sich dieser Dienst im Messias, in Jesus Christus. Er ist der Priester, König und Prophet. Das sind die drei, ich nenne das mal so, Spitzenämter im Gottesvolk. Und von allen verkörpert er den Höhepunkt. Und im Alten Bund ist Elisa der Einzige, der in der Vielfalt der Wundertaten Jesus nahe kommt. Und wir hatten gestern schon die ersten Geschichten dazu und werden da heute fortfahren und möchte dazu, dass wir aus dem zweiten Buch der Könige im Kapitel 4 die nächste Geschichte weiterlesen. Wir hatten ja die Frau von Schunem. Und dann lesen wir den Absatz ab Vers 38. Zweite Könige 4, 38 bis 44. Also, das Erste, was dieser Text mir sagt, ist, dass ich mich korrigieren lassen muss. In welcher Hinsicht? Nein. Nein. Im Blick auf eine Aussage von gestern oder eine Anfrage von gestern. Christian hatte das richtigerweise gesagt. Und ich hatte das so ziemlich für ausgeschlossen gehalten. Es war wirklich Elisa, der auch die Prophetenschüler gelehrt hat. Das war ja deine Frage. Du hast ja gesagt, muss man sich das vorstellen, ob Elia und Elisa die Prophetenschüler gelehrt haben. Und hieraus geht hervor, dass Elisa zumindest das wirklich getan hat. Er sorgt nämlich für die Söhne der Propheten. Das Zweite, was man hier aus diesem Text findet, ist, es kann noch so ein Wundertäter oder Gottesmann in einer Region sein, die wirtschaftlichen Probleme dieser Region werden dadurch nicht berührt. Das ist für uns vielleicht mal eine Hilfe. Wir erleben uns als solche, die von Gott gesegnet sind, und trotzdem ist gleichzeitig diese Ecke eine der bedürftigsten Deutschlands. Und alleine, dass hier eine Zelle von Propheten heranwächst, ändert nichts an den wirtschaftlichen Nöten, die hier sind. Und auch wir sind denen unterworfen. So wie die Prophetenschüler eben in dieser Hungersnot auch gedarbt haben. Man wünscht sich das ja manches Mal und sagt, naja, wenn lauter Gläubige zusammen sind, dann sind die Probleme auch weg. Nee, das stimmt nicht. Dann können sie sich nur gemeinsam den Problemen stellen, denen sie ausgesetzt sind. Das ist nicht wenig. Das ist die Basis, auch wie in solchen Problemen, und zwar auch wirklich wirtschaftlichen Problemen, existenziellen Problemen. Eine Hungersnot ist ein existenzielles Problem. So schlimm ist es dann bei uns noch nicht mal. Das aber eben lässt sich dann feststellen, dass die Gemeinschaft der Gläubigen in solcher Situation den Boden für Wunder bereitet. Und das ist nicht wenig. Das sind dann individuelle Wunder. Es wird deswegen immer wieder verwechselt, dieses Gottesreich und die Verbesserungen im politisch-wirtschaftlichen, weil man das sogar bei Jesus ablesen kann. Die Erwartung der Juden war, dass der Messias, wenn er denn kommt, Israel das Reich wiederherstellt. Und man hatte damit gerechnet, wenn denn der Messias kommt, dann müsste er endlich die politischen Verhältnisse ändern, die Besatzungsmacht irgendwie vertreiben und die alte Ehre und Herrlichkeit Israels wiederherstellen. Und als das nicht geschah, war das Grund genug, ihn als Messias abzulehnen, bis auf den heutigen Tag. Und wenn er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, dann ist das immer neu eine Herausforderung für das ganze Gottesvolk, für uns mit. Weil immer wieder solche Tendenzen zu beobachten sind, dass man sagt, naja, das Reich Gottes erkennt man daran, dass eben Friede, Freude und Eierkuchen auf der Welt geschehen. Das ist aber so nicht. Ja? Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, Kolonialer Prozess, der vor über 15 Jahren mal angestoßen worden ist vom Weltkirchenrat. Das stimmt, dass das die Ziele sind, die Gottes Reich verwirklichen will. Aber das heißt nicht, dass man das durch irgendwelche Anstrengungen auch hinkriegen würde, denn die ganze Welt liegt im Argen. Also die ganze Welt ist dem Bösen unterworfen. Und wir sind Zeugen eines neuen und himmlischen Reiches, aber nicht berufen oder in der Lage, dieses himmlische Reich umzusetzen. So immer das in der Kirchengeschichte versucht worden ist, ist das grandios gescheitert. Und ich denke, wir müssen uns bewusst davon verabschieden, von solchen Fantasien, als ob die Gottesnähe von Menschen die Probleme praktisch von selbst erledigen lässt. Aber in den Problemen erweist sich Gott mächtig. Und das ist nicht wenig bei den letzten dritten Malen. Das sind Dinge, die müssen wir für uns festhalten. Hier sind zwei, in diesem einen Bericht sind zwei Geschichten miteinander verknüpft, die wir in den Evangelien dann erstmals wiederholt finden. Welche sind das? Ja, das ist die zweite Geschichte, die erste. Nee. Nein. In dem Abschnitt, den wir eben gelesen haben. Ja, genau, das ist die erste Geschichte. Genau. Genau, wo kommt das im Neuen Testament her? Nee. Also, was ich sage, diese beiden Wunderwerke, die hier berichtet werden, haben eine neutestamentliche Entsprechung. Die Speisung der 4.000, die Speisung der 5.000 ist das zweite, dieses Vermehrungswunder. Und? Ja. Wenn Sie etwas Giftiges trinken, wird es Ihnen nicht schaden. Das ist der Punkt. Und das bedeutet, dass Elisa wirklich in der Kraft des Heiligen Geistes handelt. Und gleichzeitig ganz unspektakulär. Das ist auch eine Sache, diese Geschichten berühren mich von Kindheit an. Diese Panik, Mann Gottes, der Tod ist im Topf. Da sind sie schon ausgehungert und sammeln sich das Zeug zusammen, was es irgendwo auf dem Feld gibt. Und dann finden sie Kolokrinden und das ist, ich sag mal, eine Art wilder Kürbis. Also so ein Rankengewächs, wo dann solche Knödel dran wachsen. Endlich mal was Ordentliches. Nicht bloß Kräuter. Das ist ja wirklich in Hungersnöten, wenn man das jetzt hört von Nordkorea, dass dort die normale Bevölkerung, also ausgenommen die Armee, aber die normale Bevölkerung sich teilweise seit Jahren nur von Rinde, von Gräsern und von ein paar essbaren Wurzeln ernährt und dass in den letzten 10 Jahren über 1 Million Menschen verhungert sind in diesem Land, dann kann man so ein kleines bisschen eine Ahnung haben, was Hungersnot bedeutet. Ich kenne es zumindest noch von den Erzählungen meiner Eltern, die Mitte der 30er Jahre geboren waren, was damals alles gegessen wurde. Und was für Pflanzen man ausgebuddelt und getrocknet hat, um irgendwie eine Speise draus zuzubereiten. Ja, wer erinnert sich noch an Zikorienkaffee? Kein Mensch, also diese blauen Wegwarteblumen. Die Wurzeln ausgebuddelt, getrocknet und dann einen Kaffeeersatz draus gemacht. Das war... Ja. Also das muss man sich mal vorstellen, was für Dinge, was man heute nicht mehr den Schweinen füttert, da ernähren sich Menschen in solchen Notzeiten. Und dann finden sie was und kochen das. Alle freuen sich, dass es was Gutes gibt und dann merken sie, es kann man nicht essen. Und wie unaufgeregt der Prophet dann sagt, schüttet Mehl rein. Und schon war das Giftige weg. Ich weiß nicht, das lässt sich bestimmt irgendwie chemisch begründen. Ich schätze mal, dass diese Kolokrinden in eine Art Nachtschattengewächs sind, die dann, ja, also dass die ein Alkaloid haben, was Eiweiß zersetzend wirkt und in Verbindung mit irgendwas im Mehl wird es essbar. So gibt es manches Mal ganz einfache Lösungen für komplizierte Probleme. Wenn Gott solche Offenbarungen schenkt, und hier steht eben wieder mal nicht, und der Herr sprach zu Elisa, holet euch Mehl und werft es in den Topf. Sondern er weiß es auf eine intuitive Weise. Da rühren wir das zweite Mal an diesen Punkt Art und Weise prophetischer Wahrnehmung. Auf eine geheimnisvolle Weise ist jemand, der in diesem prophetischen Dienst steht, vertraut mit Sachen, die er nicht gelernt hat. Es gab damals noch keine Ernährungswissenschaftler oder Studiengänge Nahrungsgüterwirtschaft oder sowas. Und das ist auch nicht überliefertes Wissen, was man irgendwo mal aufgeschnappt haben könnte, sondern das ist dieses innere Wissen, mach das und es geht. Kann man schwer erklären. Kurze Zeit später kommt ein Mann, der auch in der Hungerszeit sich zu Gott hält und zu seinen Ordnungen, nämlich die Erstlingsgabe zu bringen. Die stand normalerweise den Priestern zu, erinnert euch? Also die Erstlinge, das ist immer das Beste. Wer mal, kannst du eine ganz einfache Sache probieren, wenn du Radieschen aussehst im Frühjahr, die allerersten sind die allerbesten. Die muss man dann wirklich ein bisschen länger stehen lassen, wenn man denkt, naja, ich nehme die mal raus, auch wenn sie schon noch klein sind, die anderen werden noch wachsen. Alles, was danach kommt, ist nicht mehr so gut wie die Erstlingsfrüchte. Das ist das Beste. Es sind auch wenn man auf dem Missionsfeld ist, die Erstlingsfrüchte dort die besten. Wirklich. Es ist, wer am Anfang zum Glauben kommt, das sind Leute, die sind was Besonderes. Weil die sich durch den Widerstand durchsetzen, der in ihrem Umfeld ist. Und die ersten Früchte, die heranwachsen, ich bleibe mal bei solchen kleinen Zeug, ich sage mal, bleib bei Radieschen, ich habe das nämlich meine ganze Kindheit über immer wieder probiert, jedes Jahr. hat mich immer fasziniert, vorneweg das schon auf Zellstoff einzuweichen und die dann zu pikieren oder in Blumentöpfen zu machen. Und das Erste ist das Beste. Und das gehörte als Dankopfer Gott. Und es ist dieses Jahr das erste Mal, dass mich das geschockt habe. Wir kriegen ja als Blaues Kreuz von wenigen Kirchgemeinden die Erntedankgaben. Die werden ja so verteilt, manche geben den Behinderteneinrichtungen oder so. Das ist noch eine alte Gewohnheit, also ein Rest von dieser Dankbarkeit Gott gegenüber. Und dieses Jahr war ich das erste Mal geschockt. Ich kann das so bezeugen, von 1985 oder 86, wo sich das eingebürgert hat, oder 87 bis jetzt, war das immer üblich, dass wirklich besondere Früchte als Erntedankgaben auf dem Altar lagen. Und dieses Jahr war es echt Schrott. Also sowas hat mich geschockt. Das, was dieses Jahr offenbar gegeben worden ist, das waren keine Erstlingsfrüchte. Das war echt das, was sie selber nicht verarbeiten wollten. Und wenn es so weit gekommen ist, da gibt es diese Stelle im Propheten Malachi, wo ist die mir zustehende Gottesfurcht, sagt Gott. Wenn ihr mir Blindes und Lahmes opfert, bring es doch mal deinem Landpfleger, also dem du die Steuern entrichtest, und guck mal, ob der dann damit zufrieden ist. Und ihr denkt, mich könnt ihr abspeisen mit dem Vergammelten der Herde, was man nicht auf den Markt mehr bringt. Und das ist eine Sache, die hat mich wirklich berührt. Nicht, dass wir auf irgendwelche Dinge angewiesen werden, aber was dieses Jahr kam, konnte man eigentlich nur verdanken. Und da hat sich was geändert. Da ist abzulesen, wie die Gottesfurcht in der Bevölkerung praktisch sich dreht, dass man meint, man kann Gott das Verächtliche geben und den rührt es auch nicht. Und dieser Mann, der hier dem Propheten was bringt mitten in der Hungersnot, das ist sowas, wie ich das diese Tage schon mal sagte. Das ist Segensgeld. Ich sag das mal so. Elisa hätte das nicht vermehren können, wenn das der Abfall gewesen wäre. Ich sag das wirklich so. Gott vermehrt nicht den Abfall. Da gibt es schon genug auf der Erde. Wenn er was vermehrt, dann ist es das Beste. Und deswegen sucht man nach Menschen, die ganz hingegeben sind, die sich ganz geweiht haben und die auch das, was sie besitzen oder was Gott ihnen anvertraut hat, ganz weihen. Ganz heißt ja nicht, dass ich wirklich alles geben muss, aber das Beste, das Erste. Wenn ich gesagt habe, der Zehnte ist ein besonderes Geld, was ich seit Jahren beobachten kann, was Segen bringt, dann muss ich das einschränken. Nicht der Zehnte, der gerade so zähneknirschend noch abfällt, sondern das Geld, was Leute als Zeichen ihrer Hingabe zu Gott als Erstes geben, als, was soll ich sagen, praktisch sieht es bei mir so aus, dass ich seit ganz jungen Jahren, dass wenn ich Geld vom Automat hole, als Erstes den Zehnten beiseite lege. Und dann gucke, was für mich noch übrig bleibt für irgendwelche Rechnungen oder für den täglichen Bedarf. Ich habe das, glaube ich, 2 Monate lang mal gemacht, ganz jung in unserer Ehe, weil wir ja oftmals sehr wenig Einkommen hatten. Haben gesagt, wir müssen erstmal gucken, ob wir über einen Monat kommen und ob das übrig bleibt. Denn es bleibt nicht übrig. Und meine Frau hat mich damals gemahnt, hat gesagt, Frank, so können wir da nicht mit umgehen, sonst wird nie wieder was übrig bleiben. Und ich habe das Experiment schnell aufgegeben und bin sehr dankbar, dass wir das anders praktizieren können. Und nur mit solchen geweihten Gaben kann Gott Wunder tun. Also das sage ich als Behauptung, das steht nirgendwo explizit, aber das kann man ablesen. Und deswegen ist die Brotvermehrung, die Jesus dann tut, von dem, was das Kind hat, so wichtig. Denn der Junge gibt alles, Kind gibt dann alles. Der macht es eben nicht wie Ananias und Sapphira und sagt, oh, also von den zwei Brote und fünf Fische oder andersrum? Fünf Brote und zwei Fische? Nein. Fünf Brote, zwei Fische. Da behalte ich aber jetzt ein Brot und einen von den Fischen auch noch. Und das andere könnt ihr verteilen. Ich sage mal, da kommt man erst als Erwachsener drauf. Ein Kind, was gebeten wird zu geben, muss zwar überlegen, ob es das macht, aber dann gibt es eben alles aus der Hand. Und dann wird das zum Segen für Tausende. Und das, was dieser Mann hier bringt, diese Erstlingsgabe, wird zum Segen für 100. Die anderen sagen, ne, was soll denn das? Das lohnt sich doch gar nicht, da kriegt doch höchstens jeder einen Krümel ab. Er sagt, setz das mal vor. Und von daher wird mir deutlich, dass Elisa auch in der Hinsicht die Gesetze des Reiches Gottes versteht. Ich sag das mal, das sage ich jetzt wirklich prophetenschülermäßig. Du kannst von vornherein wissen, ob so ein Vermehrungswunder möglich ist. Kannst du sofort wissen, ob das nämlich was Besonderes ist, was jemand gibt, oder ob das so das Letzte ist, was gerade noch so übrig bleibt. Eines der interessantesten Beispiele, was ich dazu erlebt habe, ist folgende Geschichte. Ich gehörte vor der Wende zu dem DDR-Vorstand der christlichen Geschäftsleute und es waren von den Kollekten eine relativ hohe Summe nicht ausgegeben bei der Währungsunion. Und ich bin gefragt worden, ob ich den 6.000 Mark mit umwandeln könnte, also diese 1:1 Umwandlung, weil wir ja viele Kinder haben und eben diesen relativ hohen Freibetrag. Und da war das klar, dass das Gottesgeld als erstes umgemünzt wird. Und ich weiß nicht, wie viel wir damals konnten, keine Ahnung, wie viele Kinder und was das war. Jedenfalls sind wir dann über diese Freigrenze gekommen und wir haben einen Teil von unserem Geld nur noch 1:2 tauschen können. Logisch, dass ich nicht mein Geld zuerst und Gottes Geld dann zu zweit anrechne. Für mich logisch. Es kamen dann viele Leute auf uns zu und die wollten unseren Freibetrag noch ausschöpfen. Wir haben gesagt, ihr kriegt einen Teil davon ab, also die wirklich reich waren, ihr kriegt einen Teil, ihr könnt was behalten, wenn ihr von uns was mit umtaucht. Ich sage, nee, mein Budget ist schon erschöpft. Dieses Gottesgeld war über mehr als 10 Jahre ein Segensbringer. Es ist dann beschlossen worden, dass das in unserer Verwaltung hier bleiben durfte. Es wurde dann ist das irgendwann in die Blaukreuzarbeit reingeflossen. Und über Jahre ist von diesen 6.000 dann D-Mark Segen ausgegangen. Das hat sich dann, irgendwann hat sich das abgeschwächt und ist dann verzehrt worden. Damit ist mir deutlich geworden, sowas bleibt nicht auf ewig. Aber das hat was Besonderes. Ich sag mal so, wie diese vermehrte Speise dann eben nicht so war, dass sie dann jahrelang nichts mehr zu essen brauchten. Sie mussten irgendwann sowieso wieder natürliche Speise essen. Aber dieser Segen, diese Vermehrung, die Gott gibt, das ist was Besonderes. Oder die zweite ähnliche Geschichte. Als dieser Verein gegründet worden ist, waren bei der Gründung ein Mann dabei, der schmunzelte und sagt zum Schluss, als dann die Einschreibung war, wer Mitglied in dem Verein werden will, naja, ich kann bei euch nicht Mitglied werden, ich bin ja kein Christ. Aber ich soll euch was geben. Dann kramt er in seiner Tasche und stellt zwei Sparbüchsen auf den Tisch und sagt, das ist das Dankeschön meiner Töchter, dass sie ihren Papa wieder haben. Der Mann hatte mir vorneweg länger als ein halbes Jahr widerstanden, vor allem weil ich war zu der Zeit als Co-Therapeut in dem Krankenhaus tätig. Und hatte jede Woche also diese Suchtstunden zu halten und habe immer wieder Jesus bezeugt. Und der war wütend und war immer wieder Wortführer, das ging monatelang. Ich habe freundlich von Jesus geredet und er ist jedes Mal hochgegangen und hat gesagt, erzähl doch nicht so ein Mist hier, wir wollen hier nicht Quatsch hören, sondern was ich gegen die Sucht machen kann und so weiter. Irgendwann wurde er stiller und hat tatsächlich den Absprung geschafft.
brauchte nicht mehr zu trinken.
Hat sich nicht bekehrt, hat aber den Segen erlebt. Und seine Familie geht so damit um, dass die Töchter dem Vater ihr ganzes Spargeld mitgeben und sagen als Dankeschön, dass ihr Vater wieder normal geworden ist. Das waren 162 D-Mark insgesamt. War viel Geld. Ich wusste damals, dass Gott Segen hineingegeben hat in dieses Werk. Mit dieser Gabe haben wir angefangen. Das ist eine Erstlingsgabe. Das ist was Wunderbares, wenn solche Möglichkeiten sind. Es gehört in diese Reihe des Wunderwirkens ganz natürlich mit dazu. Und das sagt uns was über die Möglichkeit, Wunder zu tun? Das können ganz kleine Dinge sind. Und zweitens, das ist vielleicht noch entscheidender, Wunderwirkungen liegen nicht nur in der Person des Wundertäters, sondern oftmals ganz entscheidend an seinem Umfeld, in dem diese Wunder gewirkt werden können oder eben auch nicht. Wisst ihr warum? Jesus sagt selber, oder es ist von Jesus gesagt, an diesem Ort konnte er nicht viele Wunder tun um ihres Unglaubens willen. Wir hören immer, Jesus kann alles. Gott kann alles. Gott kann nicht alles. Ich behaupte das mal, das hört sich bestimmt ketzerisch an, aber Gott kann nicht alles. Er wird begrenzt durch den Unglauben von Menschen, und wenn er alles kann, dann hat es mit dem Glauben derer zu tun, die hören oder die in einer Notsituation sind. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also, die Wundertaten Gottes werden begrenzt durch Unglauben. Und deswegen dürfen wir uns nicht auf Dinge einlassen, die zum Unglauben führen. Zum Beispiel heißt es, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Oder, dass man ein gutes Gewissen bewahren muss, weil man sonst im Glauben Schiffbruch erleidet, 1. Timotheus 1. Das sind Dinge, die praktisch die notwendige Voraussetzung sind, um dieses übernatürliche Eingreifen Gottes zu erleben. Und auch Männer Gottes sind darauf angewiesen, dass sie Glauben finden. Deswegen sagt Jesus, dass er auf die Erde, wenn er kommt, wird er wohl Glauben finden auf der Erde. Das ist ein entscheidender Punkt. Ja, dann gehen wir zum nächsten Text. Kapitel 5, diese berühmte Geschichte von der Heilung des aussätzigen Syrers. Und da ist es interessant, Vers 3 und Vers 8. Da greifen wir wirklich mal die einzelnen Verse aus diesem Kapitel raus. Wer liest uns vor? 2. Könige 5, 3. Da wird von dem Propheten Elisa gesprochen. Aber nicht durch den Geist Gottes, sondern das ist das, wie er wahrgenommen wird. Da ist ein geraubtes israelisches Mädchen, was bei einem dieser Kriegszüge von den Syrern als Sklavin weggeführt worden war, was offenbar gut behandelt wurde in diesem hochherrschaftlichen Haus des syrischen Heerobersten, denn sie wünscht ihm nichts Böses, und sagt sich innerlich nicht, du sollst an deinem Aussatz krepieren, wenn du schon dafür gesorgt hast, dass ich von meiner Familie und von meinem Volk weggekommen bin, sondern im Gegenteil, sie sagt zu der Frau Naamans, wenn doch dein Mann den Propheten begegnen könnte, der würde ihn schon gesund machen. Und diese ganze gewaltige Geschichte, die auch das Verhältnis zwischen Syrien und Israel entspannt, die über Jahre dort ein besseres Verhältnis hineinbringt, die beginnt mit dem Glauben eines geraubten Mädchens. Da ist das wieder, da begegnet uns das wieder. Wenn er doch dem Propheten begegnen würde, der wird ihn heilen. Und ich sage auch da mal, ich glaube, dass manche weltpolitisch bedeutende Entspannung ganz klein im Verborgenen beim Glauben von einzelnen Menschen beginnt. Das ist nicht unser Hauptthema, aber nur, dass wir diesen Gedanken einfach mal für uns festhalten. Dann im Vers 8. Wiederum wird er vom Geist Gottes, der für die Niederschrift dieses Berichtes verantwortlich zeichnet, als Mann Gottes bezeichnet, als der Mann Gottes davon hörte. Er selber bezeichnet sich hier das erste Mal als Prophet. Er selber. Da wird nämlich oft drüber spekuliert, also mir ist das zumindest begegnet, ja, wenn einer von sich selber redet, dass er ein Prophet sei, das ist schon das erste Kennzeichen, dass er ein Falscher ist und so weiter. Das stimmt nicht. Denn hier in diesem Zusammenhang wird deutlich, dass dieser Mann Elisa in Autorität vor Gott ist und sagt, schick ihn zu mir. Und dort soll er merken, dass es Propheten in Israel gibt. Er wusste ja nichts von der Geschichte, er wusste nicht, dass ein Mädchen sowieso wollte, dass dieser Naaman zu ihm kommt. Es wurde auf staatsmännischer Ebene geregelt. Naaman war zu seinem König gegangen und hat gesagt, es soll in Israel jemand geben, der könnte mich vielleicht heilen. Und der hat dann diplomatische Bemühungen unternommen und hat gesagt, geh, ich schicke dich zum König von Israel und dann muss er das eben dann machen. Und der sagt, oh weia, ihr müsst doch merken, dass das nur eine Finte ist, um einen Anlass zu kriegen, uns anzugreifen. Ich bin noch nicht an der Stelle Gottes, dass ich den Todgeweihten wieder gesund machen könnte. Ein Mann voller Unglauben, dieser König. Und nicht mal in seiner Umgebung jemand, der sagt, nun schick ihn doch mal zu Elisa weiter. Elisa hört auf andere Weise davon. Nicht, und Gott sprach zu ihm. Das war mal eine natürliche Weise, Zeitung oder so. Ja, gab es natürlich nicht damals. Aus den Nachrichten erfahren. Da wollte einer was. Und dann sagt er, schick ihn hierher. Und dann kommt er und dann ist diese pompöse Begegnung und Elisa kommt noch nicht mal raus und sagt, geh, tauch dich sieg mal im Jordan unter. Und dann wird er richtig wütend. Das war er nicht gewohnt. Beim König von Israel war er wenigstens mit militärischen Ehren empfangen worden, roter Teppich ausgerollt und dann Marschmusik und sowas. Und jetzt behandelt er ihn wie so ein Dahergelaufenen. Das kann er nicht sagen. Er sagt später, ich habe ja gedacht, er kommt wenigstens raus und schwingt seine Hand über diese Stelle. Sagt mir auch sehr viel, was Wundertaten betrifft. Ein Wunder kann ich am effektivsten verhindern, wenn ich mir genau ausmale, wie es zu passieren hat. Wunder sind immer als Sache Gottes nach seiner Methodik zu haben und nicht nach meiner Vorstellung. Und an der Stelle bleibt übrig zu sagen, warum das so ist. Ich habe letztlich gesagt, also das ist meine Deutung, warum er sagt, tauche dich siebenmal unter. Für mich ist es eine Form, wie er ihn zum Beten gebracht hat. Und zwar zu einer Art Beten, die völlig anders war, als das Beten, als das Anbeten der syrischen Götter. Warum komme ich auf diese Verbindung? Weil das Problem später ist. Hinterher kommt nämlich Naaman zu Elisa zurück, um sich zu bedanken. Und dann reden sie auch wirklich von Angesicht zu Angesicht. Und er sagt, ich habe ein Problem. Wenn ich weiß jetzt, dass der Gott Israels der einzige Gott ist. Aber zu meinen Amtspflichten gehört, wenn ich nach Hause komme, dass ich mit dem syrischen König immer ins Götzenhaus gehe und mich mit ihm zusammen niederwerfe. Als Leibwache. Und deswegen weiß ich, dass dieses siebenmalige Tauchen sein Gebetsleben revolutioniert hat. Ganz nebenbei, weißt du? eine andere Haltung gebracht hat. Aber das Niederwerfen vor Gott als Götze war ihm vertraut. Also niederbauen. Warum? Ich sage mal, ich kann nicht in die Details gehen und sagen, man hätte es doch auch anders machen können. Das überlasse ich Gott. Es gibt Dinge, die sind manches Mal ein bisschen merkwürdig. Aber das dürfen wir getrost Gott überlassen. Nur, wenn eine Sache klar ist, dann muss sie auch so gemacht werden, wie sie klar ist. Und wenn der Prophet einmal gesagt hat, tauch dich siebenmal unter, dann macht's nicht sechsmal und dann macht's auch nicht 20-mal in den anderen Fluss. Siebenmal im Jordan heißt siebenmal im Jordan. Wenn Gott erstmal präzise redet, im Blick auf ein erwartetes Wunder, dann habe ich mich absolut peinlichst an diese Vorgabe zu halten, sonst kann ich es vergessen. Das ist ganz wichtig. Und an der Stelle ist kein Freiraum für Diskussionen oder für Verhandlungen, sondern dann ist es so und dann ist es so. Und dann ist jemand gehorsam und empfängt das Wunder oder ist es nicht und dann hatten wir das. Da, er kommt zurück, dort, dann empfängt ihn der Prophet. Er hat ein praktisches Problem, wo er Rat sucht. Der kriegt die Beratung. Aber eine Sache fällt noch auf. Es könnte so sein, sagt er. Er sagt, ich sage mal in meinen, mit unseren Worten heutzutage. Ich weiß jetzt, es gibt nur einen einzigen Gott. Das ist der Gott Israels. Und ich werde keine anderen Götter mehr haben, um mich vor ihnen niederzuwerfen. Ich bitte sogar darum, dass ich eine Traglast israelische Erde mitnehmen kann, um mich dort niederzuknien. Ja? Denn Gott selber ist ja unsichtbar, das war ihm bewusst. Der Gott Israels ist kein Gott von Händen gemacht. Aber er ist ja der Gott Israels, also will ich wenigstens Land Israels mithaben. Das spricht ihr für eine bestimmte Haltung. Also für, ich sage mal, für die Hilfe durch Zeichenhaftigkeit. Aber gib mir Absolution im Blick auf folgende Sache. Zu meinen Dienstpflichten gehört, zu meinem Beruf gehört, dass ich in das Haus Rimmons, also des syrischen Gottes, gehe. Bisher habe ich es von Herzen gemacht. Jetzt habe ich erkannt, das ist nichts mehr für mich. Aber ich muss äußerlich hin und es gehört sogar dazu, dass ich mich niederknie, aber nur, dass der König dann locker wieder hochkommt. Das möge mir vergeben werden, denn ich beweise hiermit, das ist nur eine äußere Form, ich bin mit dem Herzen nicht mehr dabei. Und das wird ihm gestattet. Also, das sagt für uns, wenn das Herz eines Menschen zurechtgebracht ist, dann muss ich nicht auch bis in die letzte Form hinein darauf pressen, dass der sich auch noch, ich sage ich mal, christliche Gepflogenheiten angewöhnt. Kein Israelit würde auch nur ansatzweise im Haus Rimmons seine Knie beugen. Aber wenn es zu seinen Dienstpflichten gehört, dann ist es eben auch nicht die Katastrophe. Ich sage es mal andersrum. Keiner von uns sollte in eine Moschee gehen und draußen seine Schuhe ausziehen. Denn damit wird diesem Ehre dargebracht. Diesem Götzen. Wenn sich aber ein Moslem bekehrt, der zufällig der Gehilfe des Imams ist und das bleibt auch weiterhin sein Amt, dann muss ich nicht sagen, du musst jetzt Jesus bezeugen und du musst dich dann darauf vorbereiten, dass dein Hals eben etwas kürzer gemacht wird, sondern dann kann ich sagen, okay, wenn das zu deinen Pflichten gehört und wenn du der Ordnung halber dort deine Schuhe ausziehst, keine Angst, du weißt, dass Jesus der einzige Herr ist. So sage ich das mal in unsere Zeit übertragen. Das gibt keinen anderen den Freibrief, in das Haus Rimmons zu gehen und mal als Tourist so zu tun. Als. Aber diesem Mann ist dieser Freiraum geschenkt. Und das zeigt mir auch, dass dieser Mann Gottes sehr weise war. Kein Fanatiker. Keiner, der auf Biegen und Brechen irgendwas durchsetzen muss, irgendeine Form. das ist wirklich im Wesentlichen Einheit und in anderen Dingen Freiheit gibt. Das wird hier sehr deutlich. Und dann verhebt sich sein Diener. Ja, dazu kommt aber eben eine Sache, die ist doch noch auffällig hier an diesem Teil. Er nimmt nichts. Er nimmt nichts. Warum nimmt er nichts? Das Herz dieses Mannes war doch in Ordnung. Ja, genau das ist der Punkt. Er will nicht kompromittierbar sein. Es könnte sonst im Volk Gottes gesagt werden, naja, nun brauche ich ja gar nicht mehr zum Propheten hinzugehen. Jetzt war dieser reiche Ausländer da und der hat so viel dort abgeladen. Was soll ich mit meiner Taube, die ich als Dankopfer bringe? Da wird er sowieso nicht mehr, das wird er sowieso nicht mehr wertschätzen. Und diese Reinheit des Mannes Gottes, dieses Gespür, ich nenne das mal so für politische Korrektheit, also für das, was geht und was nicht geht, ist eben auch ein herausragender Charakterzug dieses Mannes. Wir haben das ja nur einmal, nämlich bei dem Mann Gottes aus Juda, dass er den Gegenwert seines Dienstes oder die Spesen, die er hatte, die hätte ihm ja Jerobeam geben wollen, dass er das ausschlägt. Jemand hat es mal so gesagt, Gott hat nur, der Teufel hat unbegrenzte Mittel. Gottes Mittel sind begrenzt. Das war. Der Satan als Fürst dieser Welt hat auch alle Möglichkeiten dieser Welt zur Verfügung. Auch finanziell. An der Stelle sind Gottes Möglichkeiten begrenzt. Und zwar, die Möglichkeiten Gottes erschöpfen sich in der Anzahl der ihm ganz geweihten Menschen. Das muss man ganz nüchtern zur Kenntnis nehmen. Die Möglichkeiten Gottes erschöpfen sich in der Anzahl der ihm ganz geweihten Menschen. Und das kann man ganz klar hier in unserer Region ablesen. Wir haben hier Aufbrüche erlebt, die sind gewaltig, wir haben Wunder Gottes erlebt, aber die Möglichkeiten Gottes hier sind absolut begrenzt durch die geringe Zahl derer, die ihm ganz sich geweiht haben. Das ist einfach zur Kenntnis zu nehmen. Deswegen ist es schwer, dauerhafte Werke Gottes auf dieser Welt zu installieren. Selbst Zeiten der ungeheuren Gnade Gottes werden durch Abweichen von ihm, durch Halbheiten kompromittiert, bis es ganz weg ist. Wenn man an den Tempel Salomos denkt, das war wirklich, es war der Schönheit Vollendung. Es war die Hütte Gottes bei den Menschen. Es war das, was die Entsprechung erst wieder im neuen Jerusalem kriegt. Die Stadt Gottes mit dieser quadratischen Ausdehnung, so und so viel 1000 Ellen Länge, Höhe, Breite, entspricht nämlich dem ins Unermessliche vergrößerten Tempel Salomos. Der hatte genau diese quadratische, diese Würfelform. Und die Herrlichkeit Gottes erfüllte das Haus, dass die Priester nicht hineingehen konnten. Und ein paar hundert Jahre später ist dieser Tempel geplündert, geschändet, verbrannt worden und hat nie wieder diese Dimension erreicht, die es hätte haben können. Und das muss so vergänglich sind unsere Werke, wenn wir nicht ganz hingegeben sind. Und das ist, es gibt kein anderes Kriterium als die Ganzhingabe, die das Reich Gottes in diese Welt holt. Und das kann man wirklich wieder verlieren, wenn diese Ganzhingabe irgendwo zerbröselt. Deswegen die Sendschreiben an die Gemeinden. Ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Ich habe ein weniges wieder dich. Bis hin zu diesem Lauwerden in Laodicea. Und insofern muss man sich momentan wirklich Sorge machen um den Zustand der ganzen Gemeinde Gottes. Weil es heißt, dass in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, dass die Liebe in vielem erkaltet. Das heißt nicht, dass die ganz weggeht, aber es ist nicht mehr dieses Brennen da. Und das kann man wieder aus dem Natürlichen heraus verstehen. Gestern Abend habe ich so ein bisschen erzählt, ich war heute Morgen dann nicht mal ganz so glücklich damit, weil das doch sehr stark so hingehend missverstanden werden könnte, dass die Ehe eben mehr Stress als was Gutes ist. Sie ist stressig, keine Frage. Aber ich denke mal, wir beide sind inzwischen in die Genussphase eingetreten, wo man die Früchte dieser vielen Jahre Investition auch wirklich ernten kann. Wo unser Zusammensein schöner ist als jemals vorneweg, viel schöner als in der Brautzeit. Wahr ist, dass es durch unglaublich schwierige Zeiten ging, und ich weiß nicht, ob unsere Kinder schon alle ihre Ängste abgelegt haben, denn es gab auch Tränen bei den Kindern, die sagen, ihr sollt euch nicht immer streiten. Aber dieses Hineintreten in diese Fülle hat genau damit zu tun, mit ganz Hingabe aneinander. Immer dann, wenn wir das tun, dann ist es schöner als alles sonst. Immer dann, wenn man das ankratzen lässt und so, da reicht wirklich sein Herz zu sehr anderen zu öffnen, selbst in bester Absicht, leidet unsere Beziehung. So ist es erst recht im Verhältnis zu Gott. Nur die Ganzhingabe, und zwar die dauernde Ganzhingabe, bringt diese Freude und diesen Segen, diesen Überfluss, den man sich verspricht, wenn man sich mit Jesus einlässt. Oder das, was man auch versprochen kriegt, wenn man sagt, also für ein Leben mit Gott und es wird alles gut. Das stimmt so nicht und es stimmt so natürlich doch. Es wird alles besser, es wird unfassbar viel besser und es ist gleichzeitig extremst angebrochen. Dann gehen wir zur nächsten Geschichte, Kapitel 6, Vers 6. Ich sage das dann nochmal, da kann man nur ehrfürchtig mit umgehen. Warum ist das so und warum sagt der Elisa nicht, Eisen schwimm auf? Genau. So wird es zum Wunder. Genau das ist das Geheimnis. Er sagt das, was geht, und der andere macht das, was geht, und dann geht's. Und wirklich, an dieser Stelle ist unser Glaube gefragt. Und das hat echt was mit Personen zu tun. Aber auch mit einer Verkettung, wo man sich sagt, ist doch erstaunlich. Die sagen, es wird ja zu eng. Kommen zu viele, die hier was wollen. Können wir anbauen, ja, können doch. Wir haben eine Idee. Wir holen uns Holz vom Jordan. Das ist ja dort eine der wenigen bewaldeten, weil bewässerten Stellen in Israel. Naja, mach das. Und einer bettelt dann, sagt, komm doch mit. Wir möchten, dass du dabei bist. Na, komm ich mit. Das sagt mir viel über den Umgang miteinander. Das sind aktive Leute. Das ist eine Interaktion. Das geht nicht nur von dem Mann Gottes selber aus, sondern die Mitarbeiter haben selber Ideen und er lässt sich auch auf sie ein. Ja. Und dann kommt er vertrauensvoll, dem das Missgeschick passiert, und sagt, oh, das war doch geliehen. Richtig eine Katastrophe. Und er sagt, wo war das? Dann macht der Prophet das Stück Holz ab, schmeißt das rein und dann sagt er, nimm's dir, greif's dir. Sagt mir, dass der so erschrocken und erstaunt war, dass er noch nicht mehr zugefasst hat. Hat seinen Augen nicht getraut. Dass ein Eisen aufschwimmt, geht ja auch nicht. Na, nun hol's doch raus, sagt der Prophet. Na, dann macht er das. Ein schöner Umgang miteinander. Gefällt mir. Dann die nächste Geschichte. Die Kriegsabsichten der Syrer, also es hat nicht sehr lange gehalten, dieser Frieden, der sich nach Naamans Heilung ergeben hatte. Und immer dann, wenn die Syrer übereinkommen und sagen, jetzt werden wir mal diese Stadt überfallen, dann schickt vorneweg der Prophet zu seinem König, zu dem König von Israel und sagt, verstärk mal die Besatzung und die Wache, für die in die Stadt. Und dann kommen die Syrer auf die Idee und sagen, also es muss bei uns einen Spion geben. Einer muss alles, was wir planen, an die Israeliten verraten. Nee, sagt dann einer von den Leuten. Ist anders. Die haben einen Mann Gottes. Der weiß alles, was wir wollen. Na, dann greifen wir uns den. Kriegt raus, wo der sich gerade aufhält, und dann werden wir diese Stadt umzingeln und den holen wir uns. Und dann ist diese schöne Geschichte. Die werden umzingelt. Der neue Diener, das ist ja dann nicht mehr Gehasi, sieht das. Oh Herr, wir sind verloren. Und dann dieses Beten, diese Ruhe dieses Propheten ist faszinierend. Herr, öffne ihm die Augen. Zeige ihm, dass die mit uns sind, mehr sind als derer, die gegen uns sind. Und das bedeutet für mich, ist das also eine bedeutsame Sache, der Prophet hat einen prophetischen Blick auch in Bezug auf sich selber und auf die Dinge, die ihn betreffen. Das kann einem nämlich in solchen geistlichen Kampf echt abhanden kommen. Da kann man dann für andere durchaus noch das Wort Gottes haben, aber wenn man selber unter Druck gerät, geht einem das ab. Das ist ein Zeichen, dass die Kraft eines solchen Propheten sehr gering ist. Wenn er im Blick auf seine eigenen Nöte nicht auch die Möglichkeiten Gottes sieht. Und deswegen gehört das zu dieser prophetischen Persönlichkeit, dass wir auch im Blick auf unsere eigenen Gefährdungen die Herrlichkeit und Souveränität Gottes im Blick behalten. Ich sag mal, ein Mensch, dem an der Stelle der Glaube fehlt, würde sagen, oh Gott, was habe ich mich jetzt auch in politisches Zeug eingemischt? Hätte ich jetzt mal nicht dem König hier alles gesagt, da wäre ich nicht in dieser Notlage. Oh weia, wie kommen wir bloß aus dieser Situation wieder raus? Diese Selbstzweifel, der im christlichen Lager ja sehr weit verbreitet ist und immer mit Demut verwechselt wird, den hatte dieser Prophet nicht. Also ich sage das nochmal ganz klar. Selbstzweifel ist das Gegenteil von Demut. Demut und Selbstbewusstsein, also eine feste, starke Persönlichkeit, gehören untrennbar zusammen, weil das Kennzeichen von Demut das ist, dass man die Sorgen auf Gott wirft. Selbstzweifel ist entstehen dort, wo wir unsere Sorgen so lange angucken und da drin rumrühren, bis wir merken, ach, die überwinden wir sowieso nicht. Und das ist Unglaube. Selbstbewusstsein, ein gesundes Selbstbewusstsein entsteht aus dem Blick und aus dem Wissen auf die Möglichkeiten Gottes. Und die sind größer als die Nöte. Immer größer als die Nöte. Und da müssen wir aufpassen, auch dass wir untereinander, dass uns das nicht verdreht wird. Dass wir wirklich die Möglichkeiten Gottes immer als letztes im Blick haben. Und wo das dem einen fehlt, dieser Blick, dass der andere fürbittend eintritt und sagt, Herr, öffne die Augen für die Möglichkeiten. Es geschah danach, da versammelte Ben-Hadad, der König von Syrien, sein ganzes Heer und zog hinauf und belagerte Samaria. Und es entstand eine große Hungersnot in Samaria und siehe, sie belagerten es, bis ein Eselskopf für 80 Schekel Silber und ein Viertel Kap, das sind 0,3 Liter, also ein ein Viertelliter, so kann man sagen, ja, ein Viertelliter Taubenmist für 5 Schickel Silber gehandelt wurde. Also ein Viertelliter Taubenmist, das ist, na, Kapitel 7. Ach nee, ist noch nicht Kapitel 7, ist ab Vers 24, ja. Den Taubenmist hat man also gegessen. Wisst ihr warum? Weil man der Hoffnung war, dass sich Tauben ja von Körnern ernähren, dass da ein Rest noch an Kohlenhydrate drin ist, dass das, was durch das Tier gegangen ist, wenigstens ein bisschen noch ernährt. Und das hat ja, muss ja funktioniert haben. Und davon haben sich die Leute ernährt. Und dann kommt diese Geschichte, wisst ihr noch, welche Geschichte dann kommt? Dass zwei Frauen, die zusammengelebt haben, übereinkommen und sagen, ehe wir jetzt alle Viere krepieren, erst kochen wir das eine Kind und wenn das alle ist, dann das andere. Und als sie das erste aufgegessen haben, sagt der andere, nee, meins kriegst du nicht. Und dann gehen, das ist aber in jeder krassen Hungersnot so, das ist bei Flugzeugabstürzen im Hochgebirge, das ist bei Schiffsunglücken auf dem Meer und das ist eben auch in belagerten Situationen fast überall passiert. Also natürlich, natürlich. Es heißt, Gott selber hat das als Konsequenz angekündigt. Eben in dieser Abschiedsrede Moses heißt es, wenn du aber den Herrn deinen Gott verlässt, wird er dich schlagen mit solcher Not, dass ihr solchen Hunger leidet, dass die ganze Familie neidisch auf die Nachgeburt gucken wird, die aus zwischen den Beinen der Frau hervorkommt, wer sie denn abkriegt, um sie zu essen. Also können wir uns mit unseren Bäuchlein alle nicht vorstellen. Das ist. Aber es ist nicht lange her, wirklich, es ist überhaupt nicht lange her. Das ist 2 Generationen. Da ist das passiert. Eben, und in dieser belagerten Stadt, in Leningrad, war das normal. Also das ist, da wurden Tote gegessen und da wurden welche umgebracht, um sie aufzuessen. Wenn nichts mehr ist. Und dann ist diese Situation so, und dann geht die noch zum König. Also das zeigt mal, wie weit das dann runter war. Da geht die Frau zum König und sagt, also hier, Unrecht, hilf mir mal. Wir hatten einen Vertrag, dass wir beide Kinder aufessen. Nun ist meins schon weg und das andere kriege ich nicht. Also nur, das ist kein Spaß mehr. Also das ist absolut an der Kante. Und auch an dieser Kante ist der Prophet. Und die Prophetenschüler. Die sind nicht rausgerettet und so lange mal im Exil im Land Juda. Die sind in diese Umstände hineingestellt. Und es geschah, als der König die Worte der Frau hörte, zerriss er seine Kleider, und zwar, als er noch auf der Mauer einherging und das Volk sah, und siehe, er trug Sacktuch darunter auf seinem Leib. Nichts anders als ein Büßergewand. Und er sagte, so soll mir Gott tun und so hinzufügen, wenn der Kopf Elisas des Sohnes Schaphats heute auf ihm bleibt. Und da muss man sich mal fragen, wie kommt er auf so eine abartige Idee? Sein Vater Ahab, sein Großvater, nicht der Vater. Ah, hier war schon tot. Der Großvater hatte ja mal mit dem ganzen Volk 3,5 Jahre unter der Hungersnot gelitten. Und das war wirklich auf das Gebet Elias hin geschehen. Da man nun weiß, dass Elisa der Nachfolger Elias ist und dass er wirklich mehr noch kann als der, ist das, was man sich auskrübeln sagt. Dann muss das am Propheten liegen. Die kommen nicht auf die Idee zu fragen, hatte nicht Mose, der Mann Gottes, vorausgesagt, wenn wir uns von Gott abwenden, dass das ganze Elend passiert? Kommen sie nicht mal auf die Idee. Das ist eine Sache, die eben auch erstaunlich ist bis heute. Wie Menschen, die nicht in der wirklichen Nachfolge Gottes sind, Situationen umdeuten können, da kommt man normalerweise nicht drauf. Muss man wirklich, ich bin die letzten Jahre ein ums andere Mal immer neu geschockt, auf welche Ideen und Zusammenhänge Menschen kommen. Ja? Mir sagt das vor allem, dass man als Prophet nichts machen kann, um seinen schlechten Ruf zu verbessern. Ehrlich nichts. Das muss man sich mal vorstellen. Noch kurze Zeit vorneweg war der Prophet derjenige, der immer wieder dem König sagt, geh dorthin, sichere die Stadt und sichere die Stadt. Nicht so viel Dankbarkeit, sondern im Gegenteil, eine Verfinsterung des Verstandes, die sagt, heute muss ihren Kopf kürzer werden. Eben, das ist das, was dahinter steht. Das ist so krass. Also für mich faszinierend ist, ich kenne solche Dinge ja im Ansatz, dass einem Sachen zugeschrieben werden, die sind so abartig, dass man sich nur wundern kann. Für mich wichtig zu sehen, dass der Prophet selber das zwar erkennt, aber ruhig damit umgeht. Es ist frustrierend, wenn man das miterlebt. Man ist mit Mitarbeitern zusammen, man sieht, was kommt, man weiß genau, was kommt, man sagt das auch noch, und die anderen merken nichts. Ist schon schwierig. Aber es bleibt nichts, als ruhig dabei zu bleiben und weiter auf das Wort des Herrn zu warten. Auf das Wort des Herrn zu warten. Aber das ist gut. Das ist gut. Na, ehe die anderen das ernst nehmen, ist er da schon drin. Und da hat dann der Prophet ein Wort des Herrn und sagt, so spricht er, hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr. Und dann ist es mal eine Erleichterung, und so wie sie sonst das Gerichtswort nicht hören wollten, wollen sie eben hier das Segenswort nicht hören. Ist schon eine frustrierende Geschichte. Da sagt einer im Namen Gottes, und egal was er sagt, es wird nicht angenommen. Aber es ändert nichts am Plan Gottes, und das ist das Gute. Und deswegen, Propheten können eigentlich nur das in Anspruch nehmen, dass sie mit Gott in Übereinstimmung sind, mehr nicht. Also 1. Petrus sagt ja, dass wir ja glücklich sein sollen, wenn jegliches böse Wort gegen uns geredet wird, nicht wenn es berechtigt ist, sondern wir sollen uns freuen, wenn es lügenhaft gegen uns geredet wird, denn so ging man mit den Propheten. Also das ist ein Zeichen, dass man in den prophetischen Dienst ist, wenn man in dieselbe, ich sag mal, Anfechtung eines Propheten kommt. Da braucht man auch nicht auf Recht und Gerechtigkeit zu hoffen. Guck mal, der König war da, Recht zu sprechen damals, aber gleichzeitig der oberste Richter. Und vertut sich sowas von abartigst. Also was erwartet man von menschlicher Gerechtigkeit? Es hängt damit zusammen, dass ein anderer Geist in ihm ist. Er ist ein Mördersohn. Was ist ein Mördersohn nach neutestamentlichen Befund? Ein Sohn des Teufels, denn das ist ein Menschenmörder von Anfang an. Das ist nicht nur gemeint, also buchstäblich auf seinen Vater bezogen oder auf seinen Großvater. Das waren auch Mörder, also Ahab war ein Mörder, war der Großvater. Also indem er Naboth umbringen lässt, ja. Und diese Verfinsterung setzt sich dann in der Sippe weiter fort. Ja. Das ist eine Geschichte, die wird meistens nicht, also die bringt man gar nicht in Zusammenhang, weil die ein Stück später steht. Das ist eine Fortsetzungsgeschichte, eine der wenigen Fortsetzungsgeschichten in der Bibel. Lesen wir einfach nochmal bis Vers 6. Gut. Dort ist eine persönliche Freundschaft zwischen dem Propheten und dieser Frau. Worauf basiert die? Ja, auf dem Glauben dieser Frau. Die einzige Person, die er warnt, ist diese Frau. Es gibt solche persönlichen Verbindungen, das geht mir nicht anders, dass man mit Menschen, die so ein gehorsames Herz hat, einfach in engeres Verhältnis pflegt als mit allen anderen. Was sagt uns das noch? Was in der Zwischenzeit passiert ist? als Geschichtenerzähler. Ich denke mal, der hat dann seinen früheren Dienst vermarktet. Ja. Aber er geht rum und ich sag mal, so wie Naaman als Aussätziger in dieser Position geblieben ist, ist jemand Bedeutendes trotzdem noch gesellschaftsfähig. Andy Warhol, der Fotograf und Künstler, der ist an AIDS gestorben, einer der ersten prominenten Leute, und trotzdem hat er an seiner Prominenz nichts verloren. Eben, er war schon vorneweg jemand, der zu den Obersten gehörte, und dann alle anderen hat man ausgegrenzt, aber so eine Leute lässt man dann trotzdem noch im gesellschaftlichen Rahmen. Und Gehazi war eben jemand, der hat wirklich den Zug immer zu den Höheren gehabt, ja, fühlte sich zu Höheren berufen. Und dann geht er eben mit seinen Geschichten hausieren. Und es macht nichts, weil das trotzdem Gottes Pläne fördern kann. Sag mal noch was zu dieser Frau. Was ist da in der Zwischenzeit passiert? Klar. Der Mann ist tot. Hat sich endlich zu Tode gewirtschaftet. Und jetzt ist es ihr Haus. Und deswegen geht der Prophet zu ihr und sagt, geh du in dein Haus. Sonst hätte er nicht so mit dir umgehen können. Und sie hätte nicht gehen können und hätte zurück zu nicht die Fürsprache des Königs gebraucht, sonst hätte sich ihr Mann darum gekümmert. Der hat es nur hinter sich. Sie ist zu Tode gearbeitet. Die Frau ist eine faszinierende Frau. Ich kann das nur noch mal wiederholen. Am Ende von 7 Jahren. Sie geht, wenn das anfängt, und sie bleibt nicht einen Tag länger, als es nötig ist. Mit solchen Leuten zusammenzutreffen, die so ein geistliches Gespür haben, ist einfach ein Segen. Ist auch wirklich für einen Gottesmann ein Segen. Und Gott sorgt dann dafür, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, das so arrangiert zu haben. Auch das ist ein Teil prophetischen Wesens. An der Stelle erlebt die Frau selber also eine prophetische Begebenheit. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Perfektes Timing. Auch das ist ein Kennzeichen prophetischen Lebenswandels. Wir hatten ja vorgestern diese Geschichte mit dem, wie Gott das ordnet, dass man genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Für mich sind das so die ermutigenden Punkte. Ich habe das mehrfach erlebt. Ich glaube, voriges Jahr war das letzte Mal so eindrücklich. Eine sehr angespannte Zeit, wo wenig Raum war, zu warten und Gott, ausführlich zu fragen, sich mal hinzusetzen und mal einen Tag zu beten. Richtig eine angespannte Zeit. Und das ist dann immer wieder, wo ich dann innerlich am Fragen bin und sage, Herr, bin ich noch auf deiner Spur? Und dann mitten in dieser angespannten Arbeit ruft mich jemand an und sagt, du dienen die Leute dort und dorthin nehmen. Nee, sage ich, kann ich nicht. Ich bin ganz woanders unterwegs. Und dann kommt mir einen Moment später ein Gedanken, aber irgendwo kreuzen sich unsere Wege. Wenn wir können, dann begegnen wir uns dort. Wann denn? Naja, ungefähr bei mir, ungefähr so in 1,5 Stunden. Naja. Und wir fahren und ich komme nicht wieder dazu zu telefonieren, jetzt fahre ich los oder du bist los oder wann. Und an der angegebenen Stelle treffen wir zur selben Sekunde ein. Unsere beiden Autos rollen an der Kreuzung und halten im selben Moment. Sag ich, danke Herr. Das kann kein Mensch irgendwie so planen. Das hast du in deiner Hand. An solchen Punkten merke ich, was es heißt, in seiner Spur zu laufen, in seinen vorbereiteten Werken zu wandeln. Und die Frau erlebt hier was Ähnliches. Trifft in dem Moment beim König ein, wo gerade ihre Sache erzählt wird. Und der sagt, oh, das ist die Frau und das ist das Kind. Und damit kriegt der König Anteil an dem Wunder und wird Teil des Wunders. Und setzt das fort und sagt, hier kriegst einen von meinen Ministern und der kümmert sich um alles. Das ist prophetischer Wandel. Dafür dürfen wir uns nach ausstrecken. Dürfen Gott bitten, dass er unsere Wege so führt. Und das bedingt allerdings, dass wir uns an solchen Stellen nicht auf unseren Verstand stützen. Das ist wichtig. Also wir sollen unseren Verstand nirgends abgeben. Steht nie in der Bibel. Aber es heißt, stütze dich nicht auf deinen Verstand, so wird der Herr gerade machen alle deine Wege. Also, unser Verstand ist ein wichtiges Werkzeug, aber nicht das Fundament. Im Gegenteil, der steht uns öfter dagegen. Ich habe jahrelang darunter zu leiden gehabt, dass wenn Gott zu mir geredet hatte, mein Verstand sofort einen Verbesserungsvorschlag hatte. Sofort. Also ich sage mal, in dieser Verfassung, wenn ich der Mann gewesen wäre mit der Axt und hätte das beobachtet, dann hätte ich mir es nicht verkneifen können zu sagen, aber das Holz ist noch besser als das, was du gerade abschneidest. Also so diese Haltung, das hat mir wirklich eine lange Zeit gekostet, das ausgemerzt zu kriegen, zu sagen, Herr, ich werde diesem Gegenschlag nicht, ich kriege das nicht unter meine Füße, was immer da in mir ist, was das so hochtreibt, immer scheinbar was zu verbessern, was du mir sagst, mach dem den Gar aus. Nimm mich so in deine Zucht, dass das aufhört. Und ich muss heute noch aufpassen, dass es mir nicht wieder mal passiert. Das ist so ganz eingefleischt bei mir. Also immer so ein Dagegenreden. Ja, eine letzte Geschichte. Damit ist dann das Leben Elisas vorbei. Das wir nehmen halten. Dann ist das Leben Elisas vorbei und damit sind wir dann am Ende unserer Vormittagslektion. Und zwar ist es im Kapitel 8. Und zwar lesen wir nochmal diesen letzten Abschnitt der Geschichte Elisas, und zwar ab Vers 7. Das Prophetenwort ist für ihn das, was man eine Initialzündung nennt. Das ist eine Kommunikation, die spielt sich von Geist zu Geist ab. Also aus diesem Abschnitt, ich sag mal, wer nicht geistliches Leben kennt, der kann diesen Abschnitt überhaupt nicht verstehen. Und den kann ich dann auch nicht erklären. Aber andere wissen, was da gemeint ist. Das ist eine zweischichtige Kommunikation. Der Prophet sagt was mit seinen Worten und er sagt was mit seinem Geist. Und Hazael antwortet auf die Worte, aber reagiert auf den Geist. Die haben sich nur scheinbar nicht verstanden. Mit der Verzögerung von einem Tag hat Hazael genau verstanden, was im Geist dieses Mannes vorgeht. Er geht als enger Vertrauter des Königs und kommt als sein Attentäter wieder zurück. Und dazwischen lag nur die Begegnung mit dem Propheten. Hazael war der Sondergesandte Ben-Hadads, war sein engster Vertrauter. Mit dem Auftrag, dort, ich sage ich mal, die Götter gnädig zu stimmen. Man muss bedenken, dass derselbe Ben-Hadad, der vorneweg versucht hat, Elisa zu finden und zu fangen. Als es jetzt ernst wird, als es eng wird, als er merkt, er ist krank, schwer krank, da gibt es sowas wie eine zweckgebundene Umkehr. Nicht eine Umkehr des Herzens, aber eine Umkehr in der Form. Und in Einknicken vor diesem Gottesmann, den er vorneweg bereit war, umbringen zu lassen. Solange er seinen politischen Zielen entgegenstand. Und der Hazael kommt und kommt noch ganz als Sondergesandter des Königs. Aber etwas in seinem Herzen ist in seinem Herzen, was der Mann Gottes erkennt, was den total schockt. Also ich brauche das nur zu hören und ich könnte sofort losheulen. Also das geht mir sofort ins Herz, weil ich weiß, wie das geht. Du erkennst eine Sache, die in den Menschen steckt. Und der andere sagt, nee, so bin ich nicht. Und du weißt, das wird so sein. Elisa kennt Hazael besser, als der sich selber kennt. Aber nach der Begegnung mit Elisa kennt sich Hazael auch. Und weiß, wozu er fähig ist. Ja? Genauso. Nur, dass es dort anders ausgeht. Ja. Ja, das hängt ja eins mit dem anderen zusammen. Am nächsten Tag bringt er den König um. Er wusste ja, er wird nicht genesen. Der Prophet sagt, du wirst gesund werden. Und er weiß, dass er nicht gesund werden wird. Das weiß nur er und der Prophet selber. Ich nenne das mal so, es ist die Vertrautheit eines Propheten mit einem Mann des Geistes von der anderen Seite. Ich sag das mal so. Ich kann mich mit manchen Wahrsagern besser über geistliche Dinge unterhalten, wie mit vielen Christen. Obwohl das zwei völlig getrennte Bereiche sind, ist es dieselbe Wahrnehmungsebene. Verstehst du? Wer auf der anderen Seite aktiv ist als Prophet des Bösen, der kennt diese geistige und geistliche Wahrnehmung. Mich nerven wirklich Gläubige, die geistlich blind sind. Das können wirklich manchmal hingegebene Leute sind, aber die haben richtig eine Klatsche. Die haben einen gebundenen Geist. Und du kannst denen nichts Geistliches beibringen. Und ich bin geschockt, dass das über Jahrzehnte sich nicht ändern kann. Der ist drinne. Gut, der bezeugt dann auch, dass man ein Kind Gottes ist. Aber wenn der Geist eines Menschen gebunden ist, dann kann sich der Geist Gottes dessen nicht bedienen. Na, gebunden, sage ich mal, gebunden. Sie ist nicht besessen. In unserem Körper, nicht in unserem Geist, eben nicht in unserem Geist, sondern in unserem Körper. Der Geist Gottes lebt in unserem Körper. Und Menschen, die nicht voll Geistes sind, die sind dann eben voll Seele. Das sind oft traumatisierte Leute und sowas. Die kriegen nicht eine geistliche Wahrnehmung und wenn sie die haben, kriegen sie sie nicht festgehalten. Weil ihnen immer wieder ihre Seele dazwischen schlägt. Und das ist ein Elend. Also das ist ein Elend unter der Christenheit. Und das hat was mit der Einsamkeit der Propheten zu tun. Deswegen hat selbst Elia den Eindruck, ich bin alleine übrig geblieben. Gott korrigiert ihn und sagt, nee, es gibt noch 7000, die hingegeben sind. 7000 Hingegebene, aber keiner, bis auf Micha, der noch ein Prophet ist. Verstehst du, das ist die Einsamkeit der Propheten. 7000, die ihre Knie nicht gebeugt hat. Das heißt, 7000, die sich festgelegt haben vor Gott. Und trotzdem ist nicht einer von denen in der Lage, geistliche Wahrnehmungen so zu strukturieren, dass es in Gegenpart zu Isebel und Ahab gegeben hätte. Und deswegen, lebendige Gemeinde muss prophetische Gemeinde sein. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Weil nur eine prophetische Gemeinde dem Bösen widerstehen kann. Oder zumindest, wenn es dem nicht widerstehen kann, denn hier Elisa sieht ja, was kommt und kann das nicht abwenden. Nun könnte man sich sagen, wie kann dieser Mann Gottes, der sieht, was für ein Potenzial in diesem Mann steckt, nicht in die Fürbitte gehen und 40 Tage fasten, dass das abgewendet wird. Ich kann es nicht erklären, warum. Ich weiß nur, dass es nicht geht. Dass man als Prophet manches Mal weiß, es geht nicht. Das ist unabänderlich. Das kann ich sehen, ja, ich kann das sehen, was Gott tun wird, aber ich kann es nicht ändern. Und deswegen, er wurde starr und entsetzte sich über die Maßen. Dann weinte der Mann Gottes. Er sieht Dinge, wie Gott sie sieht. Ach nee, das ist schrecklich. Dann sagt Hasael, warum weinst du? Warum nicht? Das denkt man, dass man das hätte nicht sagen sollen. Es war so. Man kann sich fragen, was hat er denn in Damaskus zu suchen? Er hatte das zu suchen. Oder er war eben dort. Wer will wieder die Auserwählten Gottes Anklage erheben? An der Stelle sage ich das mal so. Wie willst du diesen Mann Gottes an der Stelle reglementieren? Fakt ist, es war das Ende des Dienstes Elisas. oder fast das Ende. Es gibt noch eine einzige Geschichte, die danach kommt. Und die gucken wir uns noch an als allerletztes. Kapitel 13, Vers 19. Da kommt dazwischen die ganze Ausrottung Ahabs und seines Hauses. Ab Vers 10. Im 37. Jahre Joasch des Königs von Juda wurde Joasch, der Sohn des Joahas, König über Israel in Samaria und regierte 16 Jahre. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er wich nicht ab von allen Sünden Jerobiams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Er lebte darin. Und Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er später starb. Vers 14. Und Joasch, der König von Israel, kam zu ihm herab und weinte über seinem Gesicht und sagte, mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann. Weißt du, was das heißt, Wagen Israels und sein Gespann? Heute würde man sagen, du bist der Flugzeugträger unserer Nation. Also, Wagen und Gespann waren die Kampfmaschine. Du Kampfmaschine, jetzt gehst du davon. Letzter Garant Gottes in unserer Gegend. Er tat, was böse war, all sein Leben lang. Er wandelte darin, aber so viel Gespür hat er, oha, jetzt geht der letzte Heilige. Jetzt wird es noch schlimmer mit uns. Das immerhin. Da sagte Elisa zu ihm, hole einen Bogen und Pfeile. Und er holte ihm Bogen und Pfeile. Und er sagte zum König von Israel, spanne den Bogen. Da spannte er ihn und Elisa legte seine Hände auf die Hände des Königs. Was ist das? Identifikation. Kraftübertragung. Die Kraft, die in ihm ist, legt er auf den König. Und er sagte, öffne das Fenster nach Osten. Und er öffnete es. Und Elisa sagte, schieß. Und er schoss. Da sagte er, Pfeil der Rettung von dem Herrn und Pfeil der Rettung gegen Syrien. So wirst du bei Afek die Syrer schlagen bis zur Vernichtung. Wenn selbst ein böser Mensch Zeiten des Gehorsams hat, wächst dann Segen. Das ist ganz wichtig. Auch zwischendrin, mitten in dem bösen Leben, kann ich ein Stückchen gehorsames, gottgeweihtes Leben führen und ich habe Gelingen auf diesem Stück. Es gibt wenige Dinge, wo es heißt, tu und er tut so peinlichst genau, das ändert sich in dem Moment, wo er eigene Verantwortung hat. Solange er einen Souffleur hat, geht's. Im Moment der eigenen Verantwortung merkt man, dass der Geist Elisas und der Geist Joasch meilenweit voneinander entfernt sind. Er ist eines anderen Geistes, sonst hätte er eine genaue Wahrnehmung gehabt, was er noch will. Und dann geht's hier weiter. Und dann sagt er, nimm die Pfeile. Und er nahm sie. Und er sagte zum König von Israel, schlag auf die Erde. Und er schlug dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sagte, zu schlagen war 5 oder 6 Mal. Dann hättest du Aram bis zur Vernichtung geschlagen. Jetzt aber wirst du Aram nur 3-mal schlagen. Und Elisa starb. Da, wenn ich sage, da wird deutlich, dass die nichts eigentlich miteinander zu tun haben, da wird für mich klar, der König war so gebunden in seinen Traditionen. Der war so in seinen Götzendienst gebunden. Denn diese Dreimaligkeit, das ist eine Zahlenmagie. Weißt, er war nicht frei in seinen Entscheidungen. Der hatte überhaupt nichts verstanden von dem, was der Prophet eben mit ihm macht. Pfeil der Rettung gegen die Syrer. Wenn er ein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen wäre wie David, dann hätte er das verstanden, dass es jetzt um die Rettung Israels geht. Und so hält er sich an seine Konventionen. Und wisst ihr, dass heute wieder dasselbe ist, diese formelhafte Art zu glauben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nur, dass man weder nach dem Vater, nach dem Sohn, noch nach dem Heiligen Geist fragt. Man denkt, wenn man die Formel gebraucht, ist es schon ordentlich. Der Altar, ich war Kirchenmaurer, ich kenne mich mit solchen Pipifax aus. Der Altar ist nur richtig, wenn er 1,03 Meter ist. Kann man mal nachmessen, ob das noch richtig ist. 1,03 Meter, also 1 Meter und dann für jede Person der Gottheit noch 1 Zentimeter. Das sind Kirchenordnungen, Leute. Könntest mit dem Kopf durch die Kirchenwand rammeln. Für so einen arschlosen Mist. Also echt, dafür zerreibt man sich, für solchen Pipifax, weißt du, aber die Gerechtigkeit und Gnade und die Dinge, die wirklich das Evangelium und die das Leben von Menschen für die Ewigkeit prägen, das interessiert mich. Weißt du, und das ist hier deutlich. Da ist ein Mann, der in der Not immer noch zum Propheten findet und sagt, naja, du hattest ja mal was Gutes für unser Volk. Und der sich noch ein Stückchen mit hineinnehmen lässt. Und in dem Moment, wo er die erste eigene Verantwortung hat, schlage, wo er nicht sagt, schlage so und so viel oft, sondern schlage, wo er mal gefragt ist, dann hängt er in seinem Zeremoniell. Und da wird der Mann Gottes zornig. Wisst ihr, wie schlimm das ist? Wenn das Letzte, was ein Mann Gottes auf dieser Erde machen kann, Zorn ist? Also echt, das ist schlimm. Der ist nicht im Frieden gestorben. Elisa ist nicht im Frieden gestorben, sage ich euch mal. Sondern in dem Schmerz zu wissen, er geht jetzt und nach ihm wird es schlimmer. Das weiß er wirklich. Das hatte Gott ihm vorneweg gezeigt. Und jetzt bestätigt sich das durch diese letzte Begegnung, die er hat. Und auch das gehört zum biblischen Prophetentum. Wenn wir denn uns selber auf so eine Laufbahn einlassen wollen, dann hat das viel Not bis hin zum Tod. Und wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, dann hatte er bei seinem Tod mehr Frieden als Elisa, der als letztes merken muss, die packen es nicht. So viel für heute Vormittag.